DW Menschen und Märkte.
Deutschland braucht mehr Ladesäulen. Geflüchtete Ukrainer und der deutsche Arbeitsmarkt. Spanische Tourismusbranche mit Personalproblemen und Landkonflikt in Tansania. Das sind unsere Themen. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Immer mehr Menschen kaufen sich ein E-Auto. Wir erleben einen Boom. Monatlich werden in der Bundesrepublik zurzeit um die 60.000 elektrische Autos zugelassen. Jedoch, was nützt ein E-Auto, wenn die Ladesäule fehlt? Der Ausbau in diesem Bereich hinkt stark hinterher. Das Bundesverkehrsministerium hat deshalb einen Gesetzentwurf in der Schublade. Doch der steckt fest in der regierungsinternen Absprache. André Seifert berichtet.
Für den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos in Deutschland gibt es nach wie vor keinen Fahrplan. Es sei unsicher, ob der Gesetzentwurf dazu noch vor der Sommerpause ins Kabinett kommt, heißt es aus dem Bundesverkehrsministerium, das das Papier schon seit Wochen vorbereitet hat. Man sei weiterhin in der Abstimmung mit dem Bundeswirtschaftsministerium. Auf einen Zeitplan will sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, nicht festlegen.
Er soll so schnell wie möglich kommen. Wir wollen, dass er zügig jetzt verabschiedet wird. Wir wollen viele einbinden. Wir wollen eine passgenaue Lösung haben und dann so schnell wie möglich auch den Hochlauf der Ladeinfrastruktur in Deutschland voranbringen.
Kommt damit eines der wichtigsten Vorhaben der Bundesregierung im Bereich E-Mobilität nicht voran? Die Branche reagiert enttäuscht. Sie traf sich gestern auf Einladung des Bundesverkehrsministeriums in Berlin zu einer Konferenz für Ladeinfrastruktur. Thema Nummer 1 war dabei der Gesetzentwurf, der offiziell den Titel Masterplan Ladeinfrastruktur 2 trägt. Dass dieser Entwurf weiter stockt, frustriert Hildegard Müller, die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie VDA.
Ich hätte natürlich gehofft, dass wir diese Konferenz nutzen, um den Masterplan vorzustellen. Das war schon eigentlich auch eine klare Erwartungshaltung. Die Monate gehen ins Land. Wir müssen jetzt Klarheit haben über die Frage, wie der Ladeinfrastrukturhochlauf laufen kann.
Der Masterplan Ladeinfrastruktur 2 sieht unter anderem vor, Bürokratie abzubauen, um Planungen und Bau von Ladesäulen zu beschleunigen. Vor allem soll das Gesetz den Ausbau eines Netzes an Schnellladesäulen erleichtern. Dafür müsste ein bundesweites Ladenetz aufgebaut werden. Und das ist durchaus ein ehrgeiziges Unterfangen. Denn schon jetzt kommt es zu Stromschwankungen bis hin zum Netzausfall, wenn zu viele E-Autos zeitgleich aufladen. Das Stromnetz müsse intelligent ausgebaut werden, so Hildegard Müller.
Heute ist es ja so, dass die Stromnetze gar nicht den Auftrag haben, Elektromobilität mitzudenken. Wenn Sie sich die Autobahnraststätten ansehen, die vielen LKWs, die dort abends stehen, Ruhezeiten, Standzeiten haben und das natürlich mit dem Laden in der Zukunft verbinden müssen. An diesen Strecken liegt überhaupt kein ausreichendes Stromnetz, um den Bedarf zu erfüllen. Das heißt, wir müssen jetzt engagiert die Netzkapazitäten ausbauen.
Das Bundeswirtschaftsministerium bestätigt auf Anfrage, dass der Gesetzentwurf noch in der Abstimmung ist. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass der Masterplan noch vor der Sommerpause ins Kabinett kommt und danach dem Bundestag vorgelegt wird, heißt es aus dem grün geführten Ministerium von Robert Habeck, das auch für Energiefragen zuständig ist und daher vor allem beim Ausbau des Stromnetzes für Ladesäulen mitreden will. Einig sind sich beide Ministerien darin, dass es bis zum Jahr 2030 in Deutschland 1 Million Schnellladesäulen geben soll. So steht es im Koalitionsvertrag, erklärt Verkehrsminister Volker Wissing.
Ich möchte, dass das Laden so einfach wie das Tanken wird. Ich möchte, dass die Elektromobilität einen wichtigen Beitrag zur Klimaneutralität in Deutschland leistet. Und ohne Ladesäuleninfrastruktur ist das nicht denkbar.
Eine Studie des Verbands der Automobilindustrie zeigte kürzlich, bundesweit gibt es in mehr als der Hälfte aller Gemeinden in Deutschland zurzeit keinen einzigen öffentlichen Ladepunkt. Rein rechnerisch kommen in Deutschland auf eine Ladesäule zurzeit 22 Autos. Die EU hat als Zielvorgabe 10 Autos vorgegeben.
So viel von André Seifert. Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist weiter stabil. Dennoch steigt die Zahl der Arbeitslosen. Aber das ist ein rein statistischer Effekt, weil Geflüchtete aus der Ukraine jetzt über die Jobcenter erfasst werden und damit erstmals in der Statistik auftauchen. Einzelheiten von Wolfram Welzer.
Aufgeräumt und zufrieden wirkte der scheidende Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, bei seiner letzten Arbeitsmarktpressekonferenz, ausnahmsweise nicht am Sitz der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg, sondern in seiner Heimatstadt Hamburg. Zufrieden, obwohl er einen für Juni unüblichen Anstieg der Arbeitslosenzahl um bundesweit 103.000 zu verkünden hatte. Der Grund dafür: ukrainische Geflüchtete melden sich seit 1. Juni vermehrt arbeitslos.
Der Anstieg der Arbeitslosigkeit in diesem Monat hat seine Ursachen also ausdrücklich nicht in einer ungünstigen Entwicklung am Arbeitsmarkt, sondern hängt mit dem Übergang der Flüchtlinge in die Grundsicherung zusammen.
Ihre Zahl werde in den nächsten Monaten weiter zunehmen, prognostiziert Scheele. Auch das aber für ihn kein Grund zur Sorge.
Ukrainische Geflüchtete nehmen, und das sieht man an der guten Arbeitsmarktlage, wir haben es immer wieder gesagt, genauso wenig wie andere Zuwanderinnen und Zuwanderer niemandem einen Arbeitsplatz weg. Im Gegenteil, wir freuen uns über jeden, der sich sozusagen unseren Vermittlungsbemühungen anschließt und tatsächlich einen Arbeitsplatz findet. Hier findet kein Wettbewerb um freie Arbeitsplätze statt.
Den Fachkräftemangel nur mit ukrainischen Geflüchteten beheben zu wollen, sei allerdings unrealistisch. Man wisse nicht, wie viele am Ende in Deutschland bleiben wollten, und in jedem Fall sei ihre Zahl dafür noch zu gering. 2.363.000 Arbeitslose, also eine Viertelmillion weniger als vor einem Jahr, die Arbeitslosigkeit am Ende von Scheeles siebenjähriger Amtszeit in Nürnberg bei 5,2%.
Alles in allem sehen wir trotz Risiken durch Lieferengpässe, steigende Energiekosten oder einen drohenden Ausfall von Gas einen wirklich stabilen Arbeitsmarkt.
Zu Detlef Scheeles Bilanz gehören auch die zwei Jahre Corona-Pandemie, die einen vorübergehenden Anstieg der Arbeitslosigkeit um über eine halbe Million Menschen brachte, aber eben nicht um 3 Millionen, die zu befürchten gewesen wären, hätte es nicht so schnell Kurzarbeitergeld gegeben.
Wir hatten im Höhepunkt 11.000, 12.000 Leute, die Kurzarbeitergeld bewilligt haben und die eigentlich Arbeitsvermittler und Arbeitsberater waren. Und das ist eine große Leistung, die, glaube ich, auch bundesweit honoriert wird, was die BA, die Kolleginnen und Kollegen da geleistet haben.
Die Kurzarbeit ist mittlerweile wieder auf Vorkrisenniveau. Die Abarbeitung und abschließende Prüfung der Anträge in den Arbeitsagenturen wird aber nach Scheeles Einschätzung noch bis weit ins Jahr 2024 dauern. Auch deshalb wünscht er sich für die Folgen des Ukraine-Kriegs andere, einfachere Regelungen. Zufrieden ist Scheele dagegen mit dem Teilhabe-Chancengesetz für Langzeitarbeitslose.
Wir haben ein Förderinstrument für Menschen, die faktisch erstmal nicht vermittlungsfähig sind und wo Eltern ihren Kindern zeigen können, dass sie morgens aus dem Haus gehen und diese elende Vererbung von Arbeitslosigkeit vielleicht ein wenig durchbrochen wird.
Und dazu könne auch die Einführung des Bürgergelds beitragen. Es werde die Situation der Betroffenen noch einmal verbessern im Sinne von weniger Sanktionen und mehr Förderung.
Ich hoffe, dass dieser diskriminierende Titel Hartz IV, den ich nie in den Mund genommen habe in den letzten 7 Jahren, verschwindet und ersetzt wird durch dieses Gesetz.
Wenn es so kommen sollte, dann darf sich darüber vor allem die frühere Arbeitsministerin Andrea Nahles freuen. Sie tritt am 1. August Scheeles Nachfolge in Nürnberg an.
Soweit Wolfram Welzer. Auch Spaniens Tourismusbranche hofft auf den ersten richtig guten Sommer seit Beginn der Corona-Pandemie. Allerdings fehlen vielerorts Servicekräfte für die Hauptsaison. Allein rund 12.000 sind es an der Costa del Sol. Viele haben sich während der Covid-Zwangspause für die Branche umorientiert. Miese Arbeitsbedingungen und schlechte Bezahlung sind keine echten Anreize für die Rückkehr in den Sektor. Mehr von Reinhard Spiegelhauer.
Eigentlich könnte es kaum besser laufen für die Tourismusbranche in Spanien. Praktisch keine Corona-Auflagen mehr, Menschen aus dem In- und Ausland mit massivem Urlaubsnachholbedarf. Tourismusministerin Reyes Maroto war sich schon zu Beginn der Saison sicher: 2022 wird bombig. Wir sehen eine kräftige Erholung und das wird nicht vorübergehend sein. Wir erwarten weiter Wachstum. Die Buchungen sind praktisch auf Vor-Corona-Niveau. Hoteliers können problemlos 15% und mehr auf die Übernachtungspreise aufschlagen. Und trotzdem haben sie Sorgen, sagt Thor Rodriguez vom Hotel- und Gaststättenverband im galizischen Santiago de Compostela. Durch die Pandemie haben wir ein Personalproblem. Viele, die quasi eine Festanstellung mit Unterbrechungen hatten, jedes Jahr in der Saison zurückgekommen sind, haben jetzt in andere Branchen gewechselt. Es geht um 70.000 Arbeitskräfte, die abgewandert sind. Das ist rund die Hälfte im Vergleich zu vor der Pandemie. Von Personal, das die Betten macht und die Zimmer reinigt, bis zu Kellnerinnen und Kellnern. Die Urlaubsgäste spüren natürlich, dass der Service schlechter ist. Es fehlen die Kräfte für wirklich guten Service, sagt Restaurantchefin Szeszka Gwasch. Ein Problem waren und sind die niedrigen Löhne nicht nur für Saisonarbeiter. Der Durchschnittslohn im Hotel- und Gaststättengewerbe liegt bei rund 1.300 Euro im Monat. Zugleich sind in manchen Urlaubsregionen Wohnungen knapp und die Mietpreise so hoch, dass Saisonkräfte sie kaum zahlen können. sagt Jeffrey Fernandez vom Maklerverband in Ibiza.
Porque no hay suficientes inmuebles para la gente que viene a hacer la temporada para trabajar.
Auf den Balearen ist die Situation besonders schwierig. Kajo Landimov aus Bulgarien bleibt nur ein Bett in einer Gemeinschaftsunterkunft.
En habitaciones compartidas y costando cada cama entre 300 y 500 euros.
300 bis 500 Euro im Monat kostet so ein Bett, erzählt er. Und wer sich entschieden hat, der Branche den Rücken zuzukehren, der kommt eher nicht zurück, sagt Sergio Gomez. Seine früheren Arbeitgeber hätten ihn systematisch ausgebeutet.
Cobraba 400 euros y, o sea, trabajaba 6 días a la semana. No tenía contrato.
400 Euro für 6 Tage Arbeit ohne festen Vertrag, sagt er. Seit dieser Saison hat er zum ersten Mal tatsächlich einen offiziellen Vertrag als Kellner, nicht nur als Aushilfe.
Es la primera vez que estoy contratado como camarero y no como ayudante de camarero.
Trotzdem bleibt der Verdienst schlecht und Einheimische geben seit Jahren nur noch selten überhaupt und wenn, dann sicher kein üppiges Trinkgeld mehr. Ein Überbleibsel der Finanzkrise, die viele Spanierinnen und Spanier gebeutelt hat, befördert jetzt auch dadurch, dass seit der Pandemie noch mehr als zuvor schon mit Karte zahlen. Anders als in den USA beispielsweise wird an den Terminals nicht automatisch ein prozentualer Aufschlag angeboten. Die Branche sucht nach Wegen aus der Personalkrise. Aushänge an allen Fenstern, Hotelier- und Gaststättenbetreiber versuchen, Sondermietkonditionen für ihre Saisonkräfte zu bekommen. Als Workaround ist manchmal auch die Rezeption kürzer geöffnet. Wer in diesem Sommer in Spanien Urlaub macht, der muss also damit rechnen, dass der Urlaub einerseits teurer wird, andererseits der Servicestandard eher sinkt.
Aus Madrid war das Reinhard Spiegelhauer. Wir blicken nach Afrika. Die tansanische Regierung will ein 1500 Quadratkilometer großes Gebiet in der Serengeti abteilen. Hier soll unter anderem ein Ressort für Luxussafaris entstehen. Die Maasai, die hier seit langer Zeit leben, sollen das Land verlassen. In den vergangenen Wochen kam es deshalb mehrfach zu Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften und der Polizei. Ein Polizist soll getötet worden sein. Viele Maasai flüchteten über die Grenze nach Kenia. Von dort Antje Diekans.
Kenia ist ihr Zufluchtsort. Im Schatten unter Bäumen haben sich etwa 70 Maasai versammelt, Männer, Frauen und einige Kinder. Sie wurden von Land im benachbarten Tansania, das sie als ihr eigenes ansehen, vertrieben. Polizisten und Sicherheitskräfte kamen mit Waffen, erzählt eine Frau. Ihren Namen will sie aus Angst vor den Behörden nicht nennen. Sie sagten, das Land gehöre der Regierung. Wir sollten es verlassen. Aber wir wussten nicht, wohin wir gehen sollen. Dann haben sie geschossen, sogar auf Frauen und alte Leute. Sie haben unsere Häuser zerstört und unser Vieh geschlachtet. Da haben wir beschlossen, nach Kenia zu fliehen. In dem Konflikt geht es um ein rund 1500 Quadratkilometer großes Areal nahe dem berühmten Ngorongoro-Krater am Rande der Serengeti. Die tansanische Regierung sagt, dass sie hier ein Schutzgebiet einrichten will und die Maasai darum umgesiedelt werden sollen. Insgesamt sind etwa 70.000 Menschen betroffen. Doch viele weigerten sich, ihre Felder aufzugeben. Ihrer Meinung nach geht es der Regierung nur um Geschäfte mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Luxustouristen wollten in der tierreichen Savanne auf die Jagd gehen, sagt ein Mann, der sich als Priester vorstellt. Die Regierung gibt das Land an die Araber, damit die Tiere töten und als Trophäen mitnehmen können. Wir sind dabei mit unseren Viehherden im Weg. Aber das ist das Land unserer Vorfahren. Wir können es nicht einfach verlassen. Tatsächlich hat ein Unternehmen mit Sitz in Dubai schon seit den 90er Jahren eine Jagdlizenz in der Region. Um die Nutzung des Gebiets gab es immer wieder Auseinandersetzungen. Dieses Mal eskalierten sie besonders schnell. Ein Polizist wurde nach Angaben der tansanischen Behörden getötet. Viele Maasai erlitten Schusswunden oder wurden niedergeprügelt. Juma Ole Sampurab, ein Arzt in einer Gesundheitsstation hinter der Grenze in Kenia, behandelte einige davon. Seine Patienten seien verzweifelt, erzählt er. Viele von ihnen hatten Felder. Sie haben Mais und Bohnen angepflanzt. Dann wurden sie weggejagt und mussten ihren ganzen Besitz zurücklassen, teils auch ihre Kühe und Ziegen. Viele von ihnen haben geweint, weil sie nichts mehr zu essen haben. Die Felder der Maasai sind aus Sicht der tansanischen Behörden eins der Hauptprobleme. Sie zitieren eine Studie, wonach die landwirtschaftliche Fläche in den vergangenen Jahren um das 200-fache zugenommen hat. Dadurch würde der Lebensraum der Wildtiere zu stark eingeschränkt. Für die geflohenen Maasai in Kenia ist das nur ein Vorwand. Ihre große Sorge ist, dass sie nicht mehr zurückkehren können. Wir können nur noch beten, sagt der Priester. Bei uns gibt es ein Sprichwort. Wenn du von einem Nashorn gejagt wirst und im Gras eine Schlange lauert, gibt es keinen Ausweg mehr. So geht es uns jetzt. Die tansanischen Behörden haben rund um das Gebiet inzwischen Pfähle eingeschlagen. Jetzt soll noch eine Straße angelegt werden. Für die Maasai wäre das die Grenze. Bis hierhin. Und nicht weiter.
Ein Beitrag von Antje Diekans war das. Und das war es auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.